Hey Friends, ich bin Dom und das ist der Podcast der City Church. Wir sind eine Kirche in drei Städten, Köln, Aachen und Bergisch Gladbach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Message nimmst. Wir beten, dass sie dich ermutigt und inspiriert, dir neue Perspektiven zeigt und dir hilft, in deinem Glauben zu wachsen. Viel Spaß dabei. Yes, all right. Einen wunderschönen guten Tag auch von mir, City Church. So schön, euch zu sehen. Wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen, der heute hier ist. Immer schön wedeln. Und wir beten für Klimageräte. Wir haben jetzt zwei schon hier oben. Wir hatten diese Woche zwei Firmen auch hier, die sich das Ganze mal angeguckt haben, weil wir gesagt haben, wir brauchen Klimaanlagen. Amen? Amen. Come on. Yes, wir schließen heute unsere Predigtserie ab, Swipe Right. Und bevor ich unseren Gastsprecher für heute vorstelle, einfach noch die Ermutigung. Nächste Woche ist Taufe. Wir haben schon 35 Taufanmeldungen, was der absolute Wahnsinn ist. Du darfst dich gerne noch bei uns melden. Wir haben noch ein Taufseminar kommende Woche, wo du gerne mit dazukommen kannst. Wir taufen im Rhein. Es hat ordentlich geregnet, deswegen ist es auch tief genug, dort zu tauchen. Das war in den letzten Jahren immer mal wieder eine Challenge. Aber ein absolutes Highlight, jedes Jahr im Rhein zu taufen. Komm einfach dazu, bring Leute mit. Wir haben Essen, Trinken, wir haben eine gute Zeit. Wir hoffen und glauben, dass es schönes Wetter wird. Und heute in zwei Wochen starten wir eine neue Predigtserie, die heißt This is Us. Und da geht es um uns als Kirche, wer wir sind, Werte und einfach eine Kultur, die wir versuchen zu bauen. Und wir wollen einfach hineintauchen in das, was uns ausmacht und wollen uns da gegenseitig ermutigen, einfach stark im Haus verwurzelt zu sein. Aber jetzt darf ich Tim vorstellen. Tim ist ein richtig guter Freund, Tim Sukowski aus der K21 in Wunstorf bei Hannover. Wenn ihr Leute dort in der Nähe kennt, ladet sie gern dorthin ein. Eine grandiose Kirche. Tim ist auch Teil unseres externen Beirats. Er hilft uns in allen möglichen Fragen, gerade auch so was Finanzen angeht. Wir sind so, so dankbar für die Freundschaft, aber vor allen Dingen für das Vorbild von Tim und Katja und die ganze Family. Wir haben schon so viel gelernt von den beiden und freuen uns, dass er heute hier ist. Deswegen lasst uns ihn begrüßen.
Dankeschön. Ach, es ist mir ein Fest, hier zu sein. Ich liebe die City Church. Ich darf seit einigen Jahren schon so irgendwie ziemlich vorne in der ersten Reihe die Entwicklung dieser Kirche mit beobachten und bin absolut begeistert von dem, was Gott hier tut. Und ich liebe einfach Dom und Sarah, eure Pastoren. Ich hoffe, du dankst jeden Tag Gott auf Knien für solche Pastoren, oder? Die sind einfach der Hammer. Und nicht nur mit Vision und Leidenschaft haben sie diese Kirche gegründet, sondern da ist einfach immer so viel Frische, so viel Kreativität, so viel, aber auch Demut und ein Spirit, den ich einfach liebe. Und es ist mir eine Ehre, heute hier zu sein und auch Teil dieser Predigtreihe zu sein, Swipe Right. Ja, Dom hat vor ein paar Monaten irgendwann gesagt, hey, wir machen die Predigtreihe. Kannst du da auch über diesen Aspekt reden? Und ich dachte, okay, also das tue ich gerne. Ich starte immer mit etwas, also egal welches Thema ich predige, ich zeige immer ganz gerne meine Lieblingsmenschen zuerst. Und das machen wir jetzt auch, wenn ihr mal eben hier das Family-Bild einblenden könnt. Ja, das ist fantastisch, oder? Ich bin ein gesegneter Mensch, kann ich euch sagen. Das sind meine Frau Katja, die absolut der Hammer ist, unsere drei Töchter. Marie, die inzwischen schon verheiratet ist mit Bong, meinem ersten Schwiegersohn. Die beiden leiten unsere Jugendarbeit. Dann gibt es Leonie, die Zweitälteste, die bei uns im Worship Leiter Theologie studiert. Und unsere Jüngste, Julie, ist ein absolutes Powerpaket. Und die ist 16. Also meine Familie, und ich bin sehr begeistert, sehr stolz tatsächlich auf diese Familie und sehr gesegnet. Also ich zeige das Bild eigentlich immer, aber heute ist es schon fast so etwas wie eine Überleitung zum Thema. Denn heute wird es um Familie gehen und Familie bauen und Kinder gehen. Und naja, wenn man so eine Familie zeigt und so, ihr kennt uns ja nicht, man kann auf dem Foto immer gut aussehen. Es ist tatsächlich so, unsere Familie ist, also ich bin selber erstaunt darüber, wie meine Kinder drauf sind, weil die wirklich der Hammer sind. Aber das Ding ist natürlich, ich möchte auch dazu sagen, es ist mehr trotz mir als wegen mir. Also Dom und Sarah sagen, sprich über Familie, ihr habt so eine tolle Familie. Ich denke, ja, wir haben eine tolle Familie. Danke, Jesus. Ich weiß gar nicht, ob ich der Experte dafür bin, aber wir werden es trotzdem versuchen. Aber eins ist mir, glaube ich, sehr, sehr klar. Familie zu bauen ist keine Mathematik. Ich liebe übrigens Mathematik. Mathematik ist was Cooles. Hat irgendjemand ein Amen für mich? Da oben vielleicht? Nein? Bei Mathe ist 1 plus 1 immer 2. Ja, es ist sehr vorhersehbar. Dieser Input führt zu diesem Output. Das ist bei Familie nicht immer ganz so. Wir können alle möglichen Dinge richtig machen und trotzdem treffen Kinder Entscheidungen, die vielleicht falsch sind. Und Und das ist die gute Nachricht. Wir können auch manches falsch machen und wir machen vieles falsch als Eltern, wenn wir Eltern sind. Ich weiß nicht, ob du schon Kinder hast oder ob das noch vor dir liegt oder wo immer du in der Reise da stehst, aber auch wenn wir Dinge falsch machen, auch wenn wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, Gott kann was Gutes daraus machen. Und davon bin ich so überzeugt und dafür bin ich so dankbar. Und vieles von dem, was ich heute erzähle, bitte ganz fett diese Überschrift darüber. So, aber ich glaube, dass gesunde Familien ein Thema sind, was jeden Menschen berührt. Wie gesagt, ganz egal, ob du Kinder hast, nicht hast, wo du auf der Reise stehst. Dass gesunde Familien so einen Unterschied machen für eine Gesellschaft, auch wenn wir gefühlt als Gesellschaft alles Mögliche tun, um Familien irgendwie in den Hintergrund zu drängen, neu zu definieren, irgendwie aufzulösen. Trotzdem ist da eine tiefe Sehnsucht aus gutem, gutem Grund. Und diese Sehnsucht hat unser Schöpfer schon in uns reingelegt. Und ich finde es faszinierend, in der ich will ein, zwei Bibelstellen vorlesen, bevor wir noch beten und richtig einsteigen. Aber faszinierend, wie schon früh in der Bibel etwas miteinander in Verbindung gebracht wird. Und was ich jetzt vorlese, ist die wichtigste Bibelstelle im Alten Testament, könnte man fast sagen, vielleicht nicht die wichtigste, aber eine sehr prominente zumindest, das sogenannte Schma Israel, wo Israel, wo das Volk Gottes aufgefordert wird zu dem Wichtigsten, was auch Jesus später zitiert, als er gefragt wird, was ist denn das Wichtigste? Und das lesen wir mal ganz kurz, 5. Mose 6, Vers 4. Und Mose sagt, hört ihr Israeliten, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in eurem Herzen. Okay, das kennen wir vielleicht. Vielleicht hast du schon mal irgendwo im Neuen Testament gelesen bei Jesus, der sagt das, der zitiert das. Und dann, ohne Übergang, geht's so weiter. Nächster Vers. Schärft sie, die Worte Gottes, schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid. Wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht, bindet sie zur Erinnerung um eure Hand und tragt sie an eurer Stirn. Schreibt sie auf die Pfosten eurer Haustüren und eurer Tore. So nahtlos vom wichtigsten Gebot geht Mose hier ein auf die Generation, auf die nach uns kommen, auf eine geistliche Verantwortung, auf etwas, wo wir hineingenommen sind, aber auch auf etwas, wo Gott an deiner Seite ist und an meiner Seite ist und wo er sagt, das ist, hat so sehr zu tun mit meinem Herzschlag, dass dieser persönliche Glaube nicht bei dir stehen bleibt, sondern ich sehe direkt die Generation. Und der Nachfolger von Mose sagt dann diesen berühmten Satz in, wo steht's, in Josua 24, Vers 15, er sagt, ich aber und mein Haus. Und was meinte damit? Meine Frau, meine Kinder, meine ganze Family. Wir werden dem Herrn dienen. Und so heißt meine Predigt heute. Ich aber und mein Haus als Familie gemeinsam für Gott leben. Und da möchte ich uns mit hineinnehmen. Wir beten jetzt noch und dann schauen wir hinein. Himmlischer Vater, ich danke dir, weil du bist hier. Und du liebst uns, egal wie die Geschichte aussieht, vielleicht für manchen eine schmerzhafte Geschichte, was Familie angeht, für andere eine gute Geschichte, was Familie angeht, aber du hast mit unserer Zukunft einen Plan. Du hast Hoffnung und Leben und du möchtest mit uns in unserem Leben noch so viel Gutes tun. Ich bete, dass du zu jeder Person jetzt gerade kommst mit Ermutigung, mit dem initialen Impuls, dass du ihr Leben segnen wirst und dass du gute Pläne hast. Und so wollen wir unser Herz weit aufmachen für das, was du heute redest. Ich glaube, dass du sprechen wirst, sonst habe ich nichts zu sagen, aber du wirst zu jedem sprechen. Danke, Jesus. Wir ehren dich. Amen. Amen. Okay, im Haus Zukowski sind Haustiere, von mir jedenfalls, nur geduldet. Also sie sind ein irgendwie notwendiges Übel, weil mein Problem ist, dass meine Frauen alle auf Tiere abfahren. So hatten wir eigentlich immer schon Haustiere. Das fing irgendwann mit Meerschweinchen an und inzwischen haben wir Hasen im Garten und wir haben einen terroristischen Kater und sowas. Aber diese Hasen gibt es schon ziemlich lange oder irgendwelche anderen Vorgängerhasen, die haben ja nicht so eine lange Lebensdauer. Aber es gibt natürlich die Situation, wo meine Frau, die eigentlich für die indirekte Betreuung der Hasen zuständig ist mit den Kindern, wo meine Frau nicht da ist. Und so eine Situation, als die Kinder noch klein waren, erinnern ich und auch meine Kinder noch ziemlich genau. Es war diese Situation, wo einer der Hasen ausgebüxt ist. Und ich war so vertieft in meine Arbeit, wahrscheinlich irgendeine Predigt, die ich in der City Church Köln halten wollte oder sowas, ich weiß es nicht genau. Aber jedenfalls, ich war so vertieft. Und dann kam dieses hysterische Schreien von meinen Kindern, weil der Hase war ausgebüxt. Und dann musste ich losrennen, aus meinen Sachen raus, zu den Kids und habe versucht, diesen Hasen einzufangen. Was mir auch nicht gelungen ist, bis ich mehr und mehr frustriert wurde und dann einen riesen Ausbruch von Wut und Geschrei bekommen habe. Oha. Es ist eine Situation, an die sich meine Kinder noch heute glasklar erinnern, obwohl das viele Jahre her ist. Und es ist nicht die einzige Situation, wo einem wo mir es dann so geht, ich denke, bist du eigentlich der schlechteste Vater des Planeten? Wie kannst du das nur so verchecken? Wie kann es nur so schief gehen? Und solche Situationen gab es einige. Sprecht meine Kinder nicht an auf ungeschüttete Orangensaftgläser, wo der Orangensaft schön in alle Ritzen läuft und klebt. Wunderbar. Ich glaube, dass alle Eltern diese Momente haben vielleicht, auch wenn sie nicht so schlechte Eltern sind wie ich. Diese Momente, wo man sich fragt, kriege ich es eigentlich auf die Reihe oder warum kriege ich es nicht auf die Reihe? Mache ich es gut? Und ich möchte mit der Frage starten, was ist denn es überhaupt? Ganz ehrlich, was ist denn es? Also wann machen Eltern denn einen guten Job? Was ist denn das, was hinterher rauskommen soll? Hast du irgendein Ziel, wenn du Kinder hast oder wenn du mal Kinder haben willst, hast du ein Ziel, was da rauskommen soll? Was ist es? Was ist der Wunsch, wie das gelingen soll? Und Eltern wollen ja gute Sachen für ihre Kinder, wollen, dass Kinder selbstbewusst sind und irgendwie gesund und gut aufwachsen und keine Ahnung. Aber so oft ist das Verhalten ja nicht das, was dieses Es hervorbringt. Deswegen ist es so wichtig, sich klarzumachen, was ist denn Es? Was sollen denn meine Kinder mal sagen, was mir wichtig war, wenn sie erwachsen sind? Sagen die dann nur, ja, meine Eltern wollten, dass ich immer gute Noten nach Hause bringe und dass ich immer mein Zimmer aufräume oder dass ich irgendwie beim Fußball meinen Papa stolz mache oder aber was auch. Was sollen meine Kinder sagen, wenn sie mal erwachsen sind? Was ist es? Und die Bestandsaufnahme in unserer Gesellschaft ist hier so, dass da vieles im Argen liegt, oder? Dass das, was zunimmt, nicht das ist, was zunehmen sollte. Was nimmt zu? Psychische Erkrankungen nehmen zu, Menschen haben emotionale Probleme, Menschen haben Probleme mit ihrer Identität, Menschen haben Probleme damit, Beziehungen zu bauen, die langfristig gesund sind und stark sind. So, Menschen sind an so vielen Stellen herausgefordert und vieles davon hat ja damit zu tun, was in Familie passiert. Wir haben einen Gott, der sagt, das, was ich auf dem Herzen habe, schließt die nächsten Generationen mit ein. Aber was ist das Ziel, was wir uns setzen dürfen? Was ist das Resultat? Und ich dachte einfach mal, ich bringe euch einen Vorschlag. Ich bringe euch mal das Ziel mit, was meine Frau und ich verfolgen seit über 20 Jahren. Und vielleicht hast du ein anderes Ziel. Vielleicht sagst du, das ist aber komisch. Aber ganz ehrlich, ich stehe dazu, das ist unser Ziel. Auch wenn sie es nicht mehr müssen, steht hier. Auch wenn die Kinder erwachsen sind. Auch wenn sie selber entscheiden können, wie sie es machen. Auch wenn sie es nicht mehr wünschen, wir wollen, dass eine enge Verbundenheit da ist. Zuallererst mal zu uns als Eltern, auch zu den Geschwistern. Und dann in der Folge auch zu Jesus und zur Kirche. Auch wenn sie es nicht mehr müssen. Keine Ahnung, was ist dein Ziel? Das ist das Ziel von Katja und Tim. Das haben wir gesagt vor vielen Jahren, hey, das wollen wir mit unseren Kindern. Aber dieses Ziel, ist das jetzt Wunschdenken? Kommt das einfach so angeflattert und schwebt dann hier so in der Luft? Nein. Dieses Ziel braucht ein Fundament. Und genau über dieses Fundament möchte ich heute mit uns nachdenken. Und ich hoffe, du bist ready. Und Aufmerksamkeit ist da, weil ich habe ein bisschen was mitgebracht, wie wir da hinkommen. Und ich möchte sagen, wenn das unser Ziel ist, also enge Verbundenheit, ich habe eine gute Nachricht für dich. Wir starten schon da, wo wir hinterher rauskommen wollen. Wieso? Weil wenn du dein neugeborenes Baby auf dem Arm hast, das allererste Mal, was ist gegeben? Enge Verbundenheit, oder? Diese Verbundenheit ist super krass und super eng. Es ist sogar eine Abhängigkeit. Dieses Kind ist super eng mit dir verbunden. Wir müssen also nur aufpassen, dass es uns nicht verloren geht unterwegs, was wir eigentlich von Anfang an haben. Ja, wir haben eine riesen Verantwortung und ein riesen Mandat und eine riesen Möglichkeit mit unserem Kind. Und dann dürfen wir Eltern sein. Darf ich eine Bemerkung noch machen? Lass uns nicht sagen, was heute so viele Eltern sagen. Lass uns nicht sagen, oh, ich möchte, dass mein Kind und ich, dass wir die besten Freunde sind. Klingt irgendwie gut, ne? Aber eigentlich ist es Blödsinn. Ja, viele Eltern sagen heute, ich möchte, dass wir die besten Freunde sind. Ganz ehrlich, dein Kind kann und sollte auch viele, viele Freundschaften bauen in seinem Leben. Super, Freundschaften sind super wichtig. Aber Eltern wird dieses Kind nur einmal haben. Und wenn du Elternteil bist, dann sag, hey, ich will das beste Elternteil sein für mein Kind. Wir wollen die besten Eltern sein, was nur irgendwie geht, oder? Und das zu nehmen. Okay, also das ist jetzt die Frage. Wir wollen bauen eine enge Verbundenheit, auch wenn sie es nicht mehr müssen. Wie kommen wir dahin? Und ein Freund von mir hat mir so die Mutter aller Illustrationen gebaut, habe ich das Gefühl. Ich wusste nicht, ob der irgendwas bauen wollte, was so als in 30 Jahren noch als Möbelstück funktioniert. Er hat jedenfalls richtig Gas gegeben, um mir zu helfen, dass ihr das hoffentlich mitnimmt. Der erste Aspekt, über den ich sprechen möchte, heißt Aufmerksamkeit und Zeit. Aufmerksamkeit und Zeit geben, da könntest du sagen, naja, ist ja ziemlich irgendwie naheliegend und ziemlich selbsterklärend. Klar, Kinder brauchen Aufmerksamkeit und Zeit. Ja, aber es lohnt sich schon, da ein bisschen drüber nachzudenken und ein bisschen strategisch zu werden, damit das auch funktioniert. Das Ding ist, kleine Kinder wollen und fordern unsere Aufmerksamkeit ja total krass. Ja, ein kleines Kind, das will die ganze Zeit die Aufmerksamkeit der Eltern haben. Voll krass. Kannst du bitte gucken, Papa? Mach ich das toll, Mama? Siehst du mich? Die ganze Zeit. Kannst du mir was vorlesen? Kannst du spielen? Es nervt so richtig, weil wir haben ja die wichtigen Erwachsenensachen zu tun. Ja, da gibt's ja so viel auf der To-Do-Liste. Da gibt's ja so viel was. Ja, aber dann werden Kinder Eltern und plötzlich sind sie gar nicht mehr interessiert, scheinbar an dieser Aufmerksamkeit. Als Teenager manchmal muss man drum kämpfen, dass da diese Connection ist. Aber eigentlich ist sie erstmal da. Und am besten versuchen wir das zu bewahren. Nur das Ding ist, wir sollten ein bisschen tiefer graben und darüber nachdenken. Und ich will sagen, weil wir sind leicht so absorbiert, so bequem, das Smartphone in der Hand und alles Mögliche hält uns davon ab, wirklich interessiert, wirklich da zu sein für unsere Kids. Und ich bekenne euch, ich bin der Musterkandidat dafür, diese Sache komplett zu vergeigen. Ich als Typ, ich bin immer busy, ich habe immer was anderes zu tun, ich habe immer eine To-Do-Liste, ich habe immer Ziele und ich lasse mich nicht gerne unterbrechen. Ja? Wenn ich fokussiert bin bei meiner Arbeit, ich mag das nicht, wenn mein Kind kommt und was von mir will, als Typ. Und so musste ich mir dazu Gedanken machen, wie kann ich da irgendwie hinkommen? Was kann helfen? Okay, ich sage euch also ein paar Ideen aus meinem Leben. Eins, was mir von Anfang an geholfen hat, war Rituale zu installieren. Dinge, wo ich gesagt habe, das werde ich tun. Zum Beispiel mein Kind so oft ich kann ins Bett bringen. Und dieses so oft ich kann ins Bett bringen ist nicht nur eine Aufgabe, sondern eine Gelegenheit zu sagen, diese Zeit soll Qualitätszeit sein. Diese Zeit will ich voll da sein für mein Kind. Da ist Kuscheln angesagt, da ist Vorlesen angesagt, da sind wir zusammen. Und in dieser Zeit hat mein Kind meine volle Aufmerksamkeit. Und über die Jahre zu schauen, wo sind diese Momente, vielleicht die 10 Minuten, 15 Minuten am Tag, wo man mal redet, nicht über, hast du auch deine Schularbeiten gemacht und dein Zimmer aufgeräumt, sondern was ist los, wie geht's dir, was bewegt dich? Und diese Aufmerksamkeit zu bringen. Mir haben Rituale dabei enorm geholfen. Was hatten wir noch für Rituale? Wir hatten feste Mahlzeiten, haben das bis heute. Mittagessen zusammen. Ja, für andere funktioniert das nicht. Und du sagst, ja, vielleicht geht bei uns Abendessen, vielleicht dreimal die Woche, aber feste Mahlzeiten, wo die Handys weggelegt werden und wo man sagt, so, wir hören mal zu, was ist bei uns gerade los, hat uns total geholfen. Mir hat total geholfen, zu planen. Ich weiß nicht, ob du das magst, aber ich glaube, es ist nötig. Wenn das funktionieren soll, für mich nur mit Planung, heißt zu planen, hey, wann haben wir Familienzeiten jede Woche? Und die stehen im Kalender und sind heilig. Familienzeit ist heilig. Da kann dann keiner sagen, oh, ich muss noch meine Aufgabe schnell zu Ende erledigen. Da kann keiner sagen, oh, ich habe mich jetzt doch verabredet mit meiner Freundin aus der Schule. Nein, wir haben Familienzeit. Und das haben wir geplant. Und da werden wir als Familie, wir spielen unendlich viele Spiele bis auf den heutigen Tag. Wir sind wahrscheinlich die Experten, falls du Familiengesellschaftsspieltipps brauchst, um die besten Spiele, ja, weil wir einfach ohne Ende das über die Jahre gebaut haben, durch feste Familienzeiten jede Woche. Ein anderes Ritual, eine andere Planung, die für mich wichtig war von Anfang an oder früh, ich glaube so mit 3, 4, habe ich das mit Marie angefangen zu sagen, hey, wir machen regelmäßig Papa-Nachmittage. Inzwischen sind es Papa-Dates am Abend. Zeiten, ja, alle 1, 2 Wochen mit einer meiner Töchter zu sagen, hey, heute Nachmittag, 3 Stunden, du kannst entscheiden, was wir machen. Du entscheidest. Und dann geht's los. Und du hast die volle Aufmerksamkeit von mir. Mir hilft diese Art der Planung total. Und weißt du, das, was dabei rausgekommen ist, ja, am Anfang geht man zu Indoor-Spielplätzen oder man füttert Rehe im Stadtpark oder irgendwie sowas. Und mit der Zeit, nachdem man dann irgendwann auch die Shoppingphase durchlitten hat als Vater, kommt man dabei an, dass die Tochter sagt, hey, lass uns in ein Restaurant gehen und Steak essen. Und ich denke, yes, Schakka, endlich. Nein, es ist von Anfang an, es ist einfach so kostbar, was da entsteht. Ich mache den Mut dazu. Ja, und dann kann man Highlights schaffen. Einmal im Jahr haben wir mit dem Auto übernachtet. ist eigentlich nicht so mein natürliches Go-To, aber es sind Erinnerungen, die wir nie vergessen werden bei Sachen, die wir da erlebt haben. Und das zu priorisieren. Ich glaube, bei dem Thema Planung, 1:1-Zeiten, Familienzeiten sind so wichtig. Ein letztes vielleicht noch. Wenn wir hier von Zeit reden, dann rede ich nicht primär von Menge an Zeit, von Quantität, sondern ich rede von Qualität. Ich rede davon, dass wir überlegen, wo sind die Zeiten, die wirklich Erinnerungen kreieren? Wo sind die Zeiten, wo man ganz da ist und volle Aufmerksamkeit bringt? Glaub mir, das ist, was ein heranwachsendes Kind so nötig braucht, damit die Connection nicht verloren geht auf dem Weg. Alright, ein Gedanke noch dazu. Und der richtet sich jetzt an die Männer unter uns, die Väter und potenziellen Väter. Weil ich möchte das unterstreichen. Ich möchte sagen, es ist so wichtig, dass wir verstehen, wir können es nicht wegdelegieren. Wir können Aufmerksamkeit und Zeit nicht wegdelegieren. Ich weiß nicht, wie ihr euch das aufteilt. Ja, in unserer Familie und mit meiner Frau. Unsere Aufteilung war ehrlich gesagt relativ klassisch. Meine Frau hat deutlich mehr sich um viele Sachen mit der Familie gekümmert und um Haushalten viel mehr gekümmert als ich. Aber eins ist klar, ich kann nicht Aufmerksamkeit und Zeit für meine Töchter an sie delegieren. Ja, Katja hat das schon, die ist dran an meinen Kindern. Nein. Weil wir Väter eine enorme Rolle spielen. Dafür, dass die Identität dieses Kindes, was bei uns ranwächst, gesund und gut drauf ist. Meine Töchter, wie jedes kleine Mädchen haben die Frage in sich, bin ich schön? Bin ich eine Prinzessin? Bin ich es wert, dass man um mich kämpft? Oder muss ich mich anbiedern, damit ich eventuell Aufmerksamkeit kriege? Diese Frage können vor allen Dingen die Väter beantworten und müssen sie auch beantworten durch konstantes Zusprechen der Schönheit der Töchter. Aber auch bei Söhnen. Ein kleiner Junge hat in sich die Frage, bin ich gefährlich? Habe ich das Zeug zu einem ganzen Kerl? Habe ich das Zeug zu einem ganzen Mann? Wenn du das Klischee erfindest, ist mir egal. Ich bin davon überzeugt, dass Jungs so ticken. Sie schauen auf den Vater, ob dieser Vater bereit ist, sich zu reiben und zu wresteln, aber am Ende auch immer zu supporten und zu sagen, du bist ein ganzer Kerl. Ich glaube an dich. Und das ihren Söhnen zuzusprechen. Lass uns das nicht delegieren. Niemals. Siehst du mich? Bist du stolz auf mich? Bist du vernarrt in mich? Aufmerksamkeit und Zeit. Alright, wir kommen gleich zum nächsten und ich zitiere nochmal unseren Bibeltext, denn da hieß es ja, schärft sie, also die Worte Gottes, schärft sie euren Kindern ein. Und wie heißt es da bei Mose? Er sagt, sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt und wenn ihr aufsteht. Wie viele Zustände gibt es eigentlich noch, außer zu Hause sein und nicht zu Hause sein? Wie viele Zustände gibt es noch, außer im Bett liegen oder nicht im Bett liegen? Ich weiß nicht, wie viel dir da einfällt. Offensichtlich will Mose hier darüber reden, dass wir etwas immer tun sollen. Und das, wovon ich rede und jetzt reden möchte, ist eine geistliche Verantwortung, die wir als Eltern haben dürfen und leben dürfen. Okay, geistliche Verantwortung, das ist schon deutlich heavier. So Aufmerksamkeit und Zeit, da kann sich ja vielleicht jeder was drunter vorstellen. Aber geistliche Verantwortung, wie kriegen wir das denn auf die Reihe? Vor allen Dingen, wenn das fremd für uns ist. Wenn du sagst, boah, da fühle ich mich ja spontan überfordert. Ich habe das selber nicht erlebt. Ich kann nur sagen, willkommen im Club. Denn ich habe das auch nicht erlebt. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo der christliche Glaube keine Rolle gespielt hat. Meine Frau ist in einer christlichen Familie aufgewachsen, wo viele Dinge auf eine Art und Weise gelaufen sind, wie wir es auf gar keinen Fall machen wollten. Also irgendwie nicht die besten Voraussetzungen. Deswegen mussten wir von Anfang an überlegen, wie können wir das, was Gott uns hier anvertraut, aber auch welchen Auftrag, wie können wir das leben? Und das Gute ist, man wächst langsam rein, oder? Wenn man sich das klar macht direkt zu Beginn, dann kann man langsam reinwachsen. Weißt du, du hast dieses kleine Baby auf dem Arm, das kann auch nicht mal verstehen, was du sagst in dem Moment. Ja, ist easy, ja, es ist noch sehr low level. Und das, was wir dann tun können, ist anzufangen, für unsere Kinder zu beten. Ich habe das immer gemacht beim ins Bett bringen, jeden Abend, bet für mein kleines Baby, was dann herangewachsen ist. Und das macht schon so einen Unterschied. Bei einer Freundin von uns, die das auch tut, die auch jeden Abend mit ihrer Tochter betet, die Tochter ist inzwischen 3. Und neulich hat die Tochter ihre Mama gefragt, Mama, warum betest du eigentlich immer für mich? Ist das nicht großartig? Was für eine Steilvorlage, um ins Gespräch zu kommen. Und dann entwickelt sich, ja, man braucht vielleicht ein bisschen Training in Sprachfähigkeit. Kinder fangen an, Fragen zu stellen und du stellst fest, ich habe die Antwort gar nicht. Aber lass uns Eltern nicht den Fehler machen, dann so zu tun, als sollte das Kind besser seine Klappe halten und irgendwie das zu ignorieren, sondern zu sagen, hey, super Frage, wir reden morgen drüber. Und dann hast du die Chance, vielleicht jemanden zu fragen, der die Antwort kennt oder eine gute Antwort hat, die du mit deinem Kind am nächsten Tag besprechen kannst. Aber nimm es als Challenge, hineinzuwachsen in etwas so Edles, so Kostbares. Weil das, was wir leer lassen, wenn wir unsere geistliche Verantwortung nicht übernehmen, ist ja kein luftleerer Raum. Es wird ja anders gefüllt. Ja, wenn es in Sprüchen heißt, lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen. Und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Dann wird hier ein Prinzip beschrieben, das so oder so gilt. Es gibt keinen luftleeren Raum. Wenn wir als Eltern sagen, oh, wir wollen ganz neutral sein und mein Kind soll sich ja später frei entscheiden, ist das der größte Blödsinn überhaupt. Unsere Eltern müssen von uns spüren, welchen Weg wir gehen. Und wir prägen sie. Wir prägen sie am Ende sowieso mit unserem Leben, mit unserem Vorbild mehr als mit unseren Worten. Aber wir dürfen das ganz proaktiv angehen. Dann die Bibel mit einzubeziehen. Wir haben auch schon, meine Kinder, keine Ahnung, mit 2 oder so, Bilderbücher mit Bibelgeschichten und Kinderbibeln ohne Ende, stapelweise immer wieder was Neues rangeschafft, damit man immer wieder einen neuen Anlauf nehmen kann und immer wieder ins Gespräch kommen kann über Gottes Wort, was der Hammer ist. Meine Älteste hat als Erste, ja, als sie 4 war, abends in so einer, im Bett in der Situation gesagt, hey Papa, ich möchte auch mein Leben Jesus geben. Hammer, alles klar, Marie, wir beten zusammen und dann zu sehen, dass ein Kind, was mit 4 sein Leben Jesus gibt, heute mit 23 immer noch und weiterhin leidenschaftlich für Jesus ist, ist einfach, das entsteht da. Nimm die geistliche Verantwortung wahr. Und wir haben das auch oft nicht perfekt hingekriegt vielleicht oder es war nicht, wir haben nicht jeden Tag eine Andacht gemacht oder sonst was. Allerdings im Urlaub zum Beispiel, da schon. Wir haben on purpose bestimmte Zeiten geschaffen. Im Urlaub, und das haben wir jetzt erst vor ein paar Wochen, bei dem Foto, der Urlaub zu 6. Wir machen eine Familienandacht. Inzwischen reden wir vielleicht nicht über Daniel in der Löwengrube, sondern über ein Leiterschaftsbuch. Wir sprechen und haben tiefe Gespräche und alle lieben es. Nimm dir irgendwelche Wege, ja, meine gemeinsame Worship-Zeit oder wir beten für jedes Familienmitglied mit Handauflegung, einfach mal. Und nimm dir diese Zeiten, um geistliche Verantwortung wahrzunehmen. Alright. Ich glaube, es gibt viele Wege, wie man das füllen kann. Entscheidend ist, dass wir das innerlich umarmen. Ganz kurz noch, sich entschuldigen gehört für mich zu geistlicher Verantwortung. Ja, ich hatte mich viel zu entschuldigen, habe mich immer wieder zu entschuldigen. Aber es macht so viel mit einem Kind, wenn es merkt, okay, Papa hat zwar echt nicht brilliert gerade, aber er kann sich entschuldigen. Oder über den Zehnten reden mit seinen Kindern. Kindern klarzumachen, dass es das Beste ist, wenn wir im Versorgungsbund Gottes leben und wissen, er wird mich immer und gut mit allem versorgen. Und das drücke ich aus, indem die ersten 10% in seine Kirche gehen, auch wenn es 5 € Taschengeld sind. Oder auch die Teachable Moments zu nutzen, wenn deine Tochter von der Schule kommt und sagt, meine Freundin war so blöd und es ist so furchtbar gelaufen heute. Sagen, okay, was denkt Jesus und wie können wir damit als Leute, die mit Jesus leben, jetzt umgehen? Alright. Ich glaube, wenn wir sie damit hineinnehmen, ist die größte Ressource für das Leben eines Kindes. Wenn Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, dann drückt er damit aus, hier ist die größte Ressource überhaupt für die Entwicklung unserer Familie bei Jesus. Ja. Alright. Seid ihr gespannt auf Nummer 3? Weil Nummer 3 ist mir so wichtig, dass ich gedacht habe, das ist auf gar keinen Fall ein Unterpunkt von Nummer 2, sondern das steht für sich. Und Nummer 3 lautet, in Kirche gepflanzt sein. In Kirche gepflanzt sein, vielleicht sagst du gepflanzt, das klingt ja irgendwie ein bisschen komisch für den Ausdruck Kirche, nun das ist ein Ausdruck, der aus Psalm 92 stammt. Dort wird beschrieben, dass Gottesfürchtige im Haus des Herrn gepflanzt sind und die Auswirkung ist, dass sie aufblühen, dass sie bis ins hohe Alter fruchtbar und lebendig und voller Kraft sind. So, und dieses Prinzip Gottes, das hat so eine Riesenbedeutung, auch für unsere Familie, für unser ganzes Leben. Ich glaube, es ist eines der größten Irrtümer, wenn wir nicht verstehen, dass Kirche nicht nur ein Lebensbereich ist, sondern dass Gott Kirche gesetzt hat als der Boden, die Erde, in die wir unser Leben hineinpflanzen. Und wenn wir Kinder bekommen, dann wird die Rechnung größer. Dann gibt es Kinder, die wir mit hineinnehmen und sie mit einpflanzen in diesen lebensspendenden Boden. Und wenn wir das verpassen, verpassen wir für unsere Kinder dann so unfassbar viel. Vielleicht sagst du, naja, ihr seid ja Pastoren und Pastorenfamilie und so, ist ja klar, dass du das sagst. Gerade deswegen, weil ich als Pastor, über 20 Jahre Pastor, so klar den Unterschied sehen kann. Zwischen Familien, die irgendwie ein bisschen in der Kirche dabei sind, aber nicht gepflanzt sind und Kinder aufwachsen. Und Familien, die sich mit ihren Kindern wirklich pflanzen. Ich sehe einen gewaltigen Unterschied. Und das dahinterliegende geistliche Prinzip hat damit zu tun, wie Jesus drauf ist. Was Jesus Agenda ist. Was ist die Agenda von Jesus? Er hat gesagt, ich werde meine Kirche bauen. Und die Mächte der Hölle werden sie nicht überwinden. Matthäus 16. Ich werde meine Kirche bauen. Und deswegen, wenn wir als Familie, wenn wir als Haus sagen, wir bauen dein Haus mit Jesus. Was macht Jesus? Er baut unser Haus. Er baut unsere Familie. Es macht so einen gewaltigen Unterschied. So sich in Kirche zu pflanzen, hat dann viele Auswirkungen. Was bedeutet das? Zum Beispiel, dass wir bei unseren Kindern überlegen, wie können meine Kinder Freundschaften bauen in der Kirche? Weil was heißt es, in Kirche gepflanzt zu sein? Es hat ganz viel zu tun, dass wir uns freundschaftlich verbinden mit anderen Menschen, die auf dem gleichen Weg sind, Jesus nachzufolgen. Ja, wir kriegen jede Woche Inspiration. Wir haben Live-Groups. Wir haben die Möglichkeit, miteinander Leben zu teilen, um Jesus nachzufolgen. Und unsere Kinder sollen genau das erleben. Wenn du sonntags kommst und ein Kind dabei hast, dann gibst du es nicht in der Kinderbetreuung ab, damit du endlich mal in Ruhe im Gottesdienst sitzen kannst. Sondern was passiert ist, im Kindergottesdienst kann dein Kind Freundschaften bauen, besonders wenn es regelmäßig mit den gleichen Kindern zusammen ist, während du in der Erwachsenenbetreuung bist. Ja, es ist so wichtig, dass wir das ganz bewusst machen. Unsere Kinder sollen Freundschaften haben. Und wenn unsere Kinder dann in die Teenagerjahre kommen, sollen diese Freundschaften, wenn mal alles andere nicht trägt, diese Freundschaften sollen stark sein. Diese Freundschaften sollen Lebensspenden sein. Meine Kinder können so deutlich den Unterschied sagen zwischen den Freundschaften, die sie in der Kirche haben und denen, die sie in der Schule haben. Meine Kinder haben viele Freunde auch in der Schule. Aber sie merken, die Atmosphäre, all das, der ganze Drive, das ganze Ding ist so, so anders. Und die Eltern können sagen, hey, lass uns mal mit der Familie, unsere Tochter hat davon erzählt, dass sie gespielt hat im Kindergottesdienst, mit dem Kind, lass uns mal mit der Familie treffen, lass uns mal abhängen, lass uns das fördern, dass da Freundschaften entstehen, konstant, konstant fördern. Und Kirche zur Priorität zu machen. Wenn euer Jugendpastor David eine Jugendfreizeit ansetzt, die, keine Ahnung, ein paar hundert Euro kostet, nicht zu sagen, oh Mann, das ist teuer, wir können uns das nicht leisten, sondern zu sagen, Moment mal, was können wir sonst streichen, damit wir uns das leisten können? Weil das muss Priorität sein, dass mein Kind dahin geht. Ja, und ich habe das beobachtet als Pastor, dass es Familien gibt, die sowas sogar einsetzen, so nach dem Motto, oh, du kannst nicht mit zur Jugendfreizeit fahren, weil du jetzt hier nicht irgendwie für die Schule gelernt hast. Ich sage immer, wie blöd, Entschuldigung, muss man sein? Ich muss doch alles tun, ja, wenn mein Kind einmal die Woche zur Jugend gefahren werden muss und ich denke, ja, okay, immer diese Autofahrten und so dahin oder keine Ahnung, wie das in Köln läuft. Hier fahrt ihr alle Fahrrad und Bus und sowas, auch gut. Aber ich denke, so eine Autofahrt mit meinem Kind, so eine Riesenchance. 20 Minuten, wo es das Kind nicht weglaufen kann, wo man ungestört reden kann, oder? Ist doch Hammer. Nein, aber Spaß beiseite. Macht es zur Priorität. Und deine Kinder werden natürlich sehen, ob es für dich eine Priorität ist. Wie viel braucht es, damit du sonntags sagst, oh, heute mal nicht Gottesdienst. Heute ist das Wetter so schön, wir könnten einen Ausflug machen. Heute, was hätte man nicht alles tun können, statt hier zu sein? Also, nee, heute mal. Wie viel braucht es bei dir? Weil ich bin überzeugt davon, dass das, was Eltern als optional ansehen, Kinder allzu schnell als überflüssig ansehen werden. Wo Eltern sagen, naja, wenn es mal reinpasst, werden Kinder sagen, welche Bedeutung soll das für mein Leben haben? Und das ist nicht, was wir sehen wollen. Sondern wir wollen sehen, dass unsere Kinder mit Leidenschaft eng verbunden sind. Auch mit Kirche, weil sie mit Jesus verbunden sind, weil sie mit uns verbunden sind. Hey, und deswegen, wie redet ihr über Kirche zu Hause? Welches Gespräch am Mittagstisch passiert? Es kann sein, dass du heute nach Hause gehst und meine Predigt furchtbar fandst. Und das darfst du. Aber vielleicht musst du es nicht unbedingt deinen Kindern sagen, die im Kindergottesdienst waren, wie furchtbar heute die Predigt war. Vielleicht ist das nicht weise, negativ und kritisch zu reden. Über die Kirche oder über Leiter oder über andere Christen. Vielleicht ist es weise, eine andere Sprache zu sprechen. Alright, was habe ich noch? Ja, ich glaube, dass es so wichtig ist. Ich glaube, es wichtig ist, dass Eltern zu Hause und Eltern in der Kirche die gleichen Personen sind. Dass Kinder merken, das ist echt, das ist authentisch, das ist die Überzeugung meiner Eltern. Und deswegen kann ich mich daran orientieren. Und ein letztes noch, und ich habe, klar, wir sind Pastorenfamilie, aber ich glaube, dass dieses Prinzip nichts damit zu tun hat. Wir haben eine Sprache bei uns. Und unsere Sprache ist nicht, oh Mann, Mama oder Papa muss heute Abend noch in die Kirche für ein Teamtreffen. Schade, Mama kann nicht zu Hause. Nein, unsere Sprache ist eine andere. Wir sind Team Sukowski. Und vielleicht setzt du deinen Namen ein, ob das Team John ist oder welcher Name du hast. Wir sind Team Sukowski und wir dienen Jesus zusammen. Und wenn Mama heute Abend in der Kirche ein Teamtreffen leitet, dann beten wir für sie und feuern sie an. Weil wir sind da zusammen drin. Und dieses Verständnis von einem Team ist so wichtig. Und das bedeutet auch, dass wenn das Kind krank ist und Mama und Papa braucht, dann dreht sich alles gerade darum. Ja, dann bleiben wir zu Hause, sagen alle Termine ab, wenn nötig ist. Also das gibt's auch. Aber vom Grundverständnis ist klar, wir gemeinsam dienen Jesus, wir gemeinsam bauen die Kirche, wir gemeinsam sind gepflanzt. Und das ist nicht, weil wir Pastoren sind. Ich glaube, das ist so gesund, weil es nicht nur Josua und andere schon gesagt haben, ich habe mein Haus. Gott hat diese Brille, wenn er uns anschaut. Er sagt nicht nur, bitte diene du mir, sondern nimm deine Kinder gleich mit hinein, mir zu dienen. Ich glaube, diese drei Dinge, sie fördern sich gegenseitig. Diese drei Dinge, sie sind göttlich miteinander verwandt und verwoben, damit eins passieren kann, damit es ein Fundament gibt in unserem Leben. Da kann man sich sogar draufstellen. Ein Hoch an meinen Freund Michael, der das gebaut hat. Damit dieses Ziel darauf stehen kann. Kinder, die eng verbunden sind, auch wenn sie es nicht mehr müssen. Kinder, die eng verbunden sind mit Jesus, mit der Kirche und mit uns, mit uns Eltern. Und ja, unsere Kinder sind jetzt in einer Lebensphase, wo wir es kaum fassen können, dass die Kinder sagen, zusammen in Urlaub fahren, ist ja der Hammer, lass uns das tun. Lass uns alles koordinieren und planen, dass wir das hinkriegen. Selbst unsere erwachsenen Kinder, die schon arbeiten, alles möglich, Hammer. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich glaube, dass da eine tiefe Sehnsucht in uns ist. Die ist göttlich. Und ja, vielleicht sagst du, in mir ist viel Schmerz bei dem Thema. Ich möchte sagen, ja, geh mit diesem Schmerz aber zu Jesus, statt das, was Jesus für dich hat, schon von vornherein aufgrund seines Schmerzes zu verwerfen. Vielleicht sagst du, meine Kinder sind schon Teenager und das ist echt schwierig. Okay, verstehe ich, aber dann nimm doch die Zeit, die vor dir liegt und sag, die will ich trotzdem geschaffen. Vielleicht gehst du mit deinem Teenager ins Gespräch und entschuldigst dich für Dinge. Vielleicht gehst du mit deinem Teenager ins Gespräch und sagst, hey, wir sind uns nicht so close, aber ich wünsche mir das. Können wir vielleicht anfangen, Familienzeiten zu planen, wo wir sagen, da ist alles andere nicht wichtig, da sind wir zusammen und hören einander zu und leben zusammen. Wo du jetzt stehst, will Gott dir begegnen und er hat gute Pläne. Aufmerksamkeit und Zeit, geistliche Verantwortung leben, in Kirche gepflanzt sein. Was spricht Gott heute zu dir? Für die Familie, die du hast oder die du noch bauen willst. Was spricht Gott heute zu dir? Und dann stell dir vor, deine Kinder, wenn sie erwachsen sind, sagen, wow, ich fahre so gerne nach Hause, selbst wenn es ein paar Stunden durchs ganze Land ist oder was weiß ich, was dann Sache ist, aber ich fahre so gerne nach Hause zu meiner Family, weil da ist immer Lachen, da ist immer Ermutigung, da ist immer Anfeuern. Was ist, wenn deine Kinder so leidenschaftlich mit Jesus unterwegs sind, weil sie gemerkt haben, auch wenn meine Eltern nicht fehlerfrei waren, diese Leidenschaft hat uns immer auf Kurs gehalten, hat immer den Unterschied gemacht, mit Jesus zu leben. Was ist, wenn deine Kinder auch mit ihrer Familie sagen, wir pflanzen uns in eine gesunde lokale Kirche, weil es das Beste ist, die Riesenressource ist, um Leben zu leben, wie Jesus es sich vorgestellt hat. Amen. Ich möchte jetzt beten. Ich werde jetzt beten für jeden Einzelnen von euch. Naja. Ich werde für euch beten und ich glaube, dass Gott etwas initiieren will, etwas neu in Gang bringen will in deinem Leben. Und vielleicht sagst du auch, oh, Familie kommt erst in ein paar Jahren, aber ich glaube daran, dass Gebet Macht hat, wenn es sich verbindet mit etwas, was in deinem Herzen los ist. Und du sagst, jawohl, auf diesen Weg will ich mich machen. Ich will nicht irgendwie das unwichtig nehmen oder glauben, es passiert von alleine. Nein, ganz on purpose, ich will Familie so bauen. Hey, und dann gib doch Gott eine Antwort, während wir jetzt in diese Gebetszeit kurz gehen. Gib Gott eine Antwort. Und Gott hat so gute Pläne für dich. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Vater, du nennst dich Vater im Himmel, weil du zeigen willst, wie Vaterschaft wirklich aussehen kann. Weil du absolut für uns bist und weil du alle Ressourcen hast, um uns zu zeigen, wie das funktionieren kann in einer Welt, die oft so zerbrochen ist. Und vielleicht mit so viel zerbrochenen Erfahrungen, doch wenn wir mit dir unterwegs sind, alles geht. Du siehst jede Familie, die hier ist und jede Familie, die noch entstehen wird, die noch in der Zukunft liegt. Und ich segne jede Familie. Ich segne jeden Elternteil, das sagt, ich möchte auf diesen Wegen von Jesus meine Familie bauen. Ich segne jede Person, die sagt, ich möchte meinem Kind genau das geben und diese geistliche Verantwortung wahrnehmen. Und in Jesu Namen, ein neues Kapitel wird aufgeschlagen in deinem Leben. In Jesu Namen, Dinge, die in deiner Vergangenheit geschehen sind, sollen nicht deine Zukunft bestimmen. In Jesu Namen bete ich Gesundheit und bete ich Rückenwind und bete ich einfach neue Anfänge, auch da, wo Dinge schon unterwegs sind. Ich bete für gute neue Anfänge und gute neue Wege im Leben von so vielen, weil du uns liebst, Jesus. Ehren dich. Amen.
Amen. Pastor Tim, vielen Dank. Vielleicht können wir kurz unsere Wertschätzung ausdrücken. Wahnsinns-Message, total relevant. Bevor wir jetzt gleich noch einen Song zusammen singen, habe ich ein Riesenprivileg, und zwar würde ich dir gerne Jesus vorstellen und mit dir zusammen beten. Ich glaube, Jesus ist das Beste, was dir passieren kann, und egal, wo du dich vielleicht im Kontext von dieser Message wiederfindest, ob du irgendwie gerade am Anfang von einer Familiengründung bist oder du denkst noch drüber nach oder du guckst vielleicht schon zurück, ich glaube, dass Jesus die beste Entscheidung ist, die du in deinem Leben treffen kannst, ihn einzuladen in dein Leben. Und vielleicht können wir zusammen aufstehen. Wir wollen einfach einen kurzen Moment schaffen, wo wir ein Gebet sprechen, und es ist kein magisches Gebet, aber es hat richtig Power, einfach sein Leben Jesus zu öffnen. Und ich möchte einfach sagen, dass Jesus dich liebt. Egal, wo du herkommst heute, egal, was du mitgebracht hast heute in diesen Raum, Jesus liebt dich. Er hat einen Plan für dein Leben. Er ist am Kreuz gestorben für deine Schuld. Und er möchte dir begegnen. Und wir wollen einfach gemeinsam beten. Ich würde es gerne vorbeten, du kannst es nachbeten. Und ich glaube, dass in diesem Moment etwas passiert in deinem Herzen, in deiner Seele, dass du merkst, so, da ist eine Verbindung mit demjenigen da, der dich schon gesehen hat, als du noch im Mutterleib warst. Und Jesus ist hier heute in diesem Raum, und vielleicht können wir die Augen einfach schließen für so einen Moment der Privatsphäre, und ich würde gerne ein Gebet vorbeten, und du kannst es gerne laut nachbeten, und wir anderen beten es mit dir gemeinsam als eine Family, weil auch Kirche kann Familie sein, und wir glauben daran, wir versuchen das zu bauen und wir wollen dich einladen, teilzuwerden davon. Und die erste Entscheidung, diese Verbundenheit zu Jesus, ist so ein Fundament für all das, was noch kommt. Und deswegen bete ich hier vor, und du kannst einfach nachbeten, um einfach dein Herz zu öffnen und Jesus dort hinein einzuladen, okay? Also, Herr Jesus, heute gebe ich dir mein Leben. Ich möchte, dass du mein Retter und mein Herr bist. Vergib mir meine Fehler und Schuld. Ich möchte dir nachfolgen, alle Tage meines Lebens. In Jesu Namen. Alle sagen zusammen, alle sagen zusammen, Amen. Come on. Hey, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Falls du noch nie persönlich bei uns warst und wenn du in Köln, Aachen oder Bergisch Gladbach lebst, dann laden wir dich ganz herzlich ein. Komm in einen unserer Gottesdienste oder werde Teil einer Live-Group. Und wenn du schon Teil der City Church bist, dann möchte ich dich gerne ermutigen, uns zu unterstützen mit deiner Großzügigkeit. Auf citychurch.köln erfährst du, wie du geben kannst. Gottes Segen und bis ganz bald.